Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Wie jetzt? Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute werde ich mit Dieter Lenzen, dem Pädagogikprofessor, dem ehemaligen Präsidenten der Uni Hamburg und der FU Berlin, über ein Thema sprechen. Das gebe ich gleich zu, lieber Lenzen, was mich direkt betrifft. Als Vater von Söhnen, die ja von Jahr zu Jahr immer weiterkommen in ihrer Schullaufbahn und irgendwann dann auch an einem Punkt landen, wo es dann heißt, nicht mehr nur heißt, du musst dich jetzt für die zweite Fremdsprache entscheiden, also Französisch oder Latein. Wobei übrigens interessant ist, wie Französischlehrer und Lateinlehrer dann um diese Gruppen kämpfen und wie sehr sie dann unterschwellig auch dem anderen eigentlich absprechen, dass es einfach wichtig ist. Anderes Thema, also man muss sich nicht nur entscheiden, zumindest bei den Schulen, die ich jetzt hier übersehen kann, für eine zweite Fremdsprache, sondern auch für die Frage, gehe ich in eine iPad-Klasse oder gehe ich in eine normale Klasse? Und dann, ich hatte davon nie was gehört. Als sie und ich zur Schule gingen, gab es ja nicht mal einen Computer, so richtig. Bei mir fing das an. Aber dann habe ich gesagt, was ist denn eine iPad-Klasse? Und eine iPad-Klasse ist eine Klasse, wo mehr oder weniger alles mit dem iPad gemacht wird, wo die Kinder also eigentlich gar keinen Ranzen mehr brauchen, weil alle Bücher, alle Texte, alles, was sie lesen und bearbeiten, findet auf dem iPad statt. Und dann gibt es so einen Stift und mit dem schreibt man auf dem iPad. Und das ist der, ich will nicht sagen, der neueste Schrei ist es nicht. Es ist jetzt auch nicht so neu. Aber tatsächlich etwas vor einer Entscheidung, vor der man als Eltern steht und denkt, schicke ich mein Kind jetzt in eine iPad-Klasse oder nicht? Und da sind Sie ja nun der große Experte. Und deshalb freue ich mich, dass auch Sie an diesem Thema Interesse hatten. Nämlich die Frage ist irgendwie sollen wir doch vielleicht lieber zurück zu den Schulbüchern gehen oder ist das mit der iPad-Klasse eigentlich eine gute Idee?
Also das ist eine Sonderform, die Sie jetzt berichten. In der gesamten Debatte geht es ja um viel mehr, nämlich zu sagen, muss der Unterricht nicht insgesamt, egal in welchem Fach, digitalisierter,
genau,
der Fall bisher ist. Und was würde das dann bedeuten, wenn man das mit Ja beantwortet? Und das ergibt erst dann die Möglichkeit, überhaupt ein etwas breiteres Spektrum anzuschauen. Digitalisierung kann heißen einmal das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, Digitalität als Unterrichtsinstrument. Das heißt, man verwendet iPads, um einen ganz normalen, im Übrigen ganz normalen Unterricht zu digitalisieren, also das gesamte Material eben auf diese Weise darzubieten und die Möglichkeit zu schaffen, beispielsweise im Netz zu recherchieren und so weiter. Wir sehen an dem Beispiel leicht, dass es zumindest auch eine Altersabhängigkeit impliziert. Man kann auch Schreibunterricht auf einem Rechner machen. Das funktioniert auch ganz gut, wenn die Programme gut sind. Aber das ist nicht die einzige Form, von der wir sagen würden, dass es die erfolgreichste ist. Wir sind ja jetzt in so einer Nachholdiskussion, so ähnlich wie bei den Themen, die wir oft haben. Wir müssen ganz schnell digitalisieren. Ja, Moment, aber den Verstand einschalten dabei. Das eine ist Aktivismus. Das zweite ist, was in der Schule natürlich auch ein großes Thema ist, Informatikunterricht, also Digitalisierung als Informatikunterricht, Programmieren lernen beispielsweise. Und das dritte, das ist eigentlich das, worum es mir gehen würde, das zu erzeugen, was wir als digitale Souveränität bezeichnen. Digitale Souveränität, das heißt, der Unterricht muss es möglich machen, dass die Kinder und Jugendlichen in souveräner Weise mit den digitalen Möglichkeiten umgehen. Also beispielsweise im Netz Quellen finden für etwas, was ich suche. Diese Quellen beurteilen zu können. Stimmt denn das überhaupt, was da steht? Oder ist das einseitig gefärbt, aus welchen Gründen auch immer? Und die Quellen zu nutzen, das heißt, sie entsprechend einzusetzen und sie nicht einfach nur abzubilden. Wir haben also 3 Funktionen. Einmal Digitalisierung als Instrument des Unterrichtsmachens. zweitens als Informatikunterricht, also Spezialisierung, und drittens die digitale Souveränität. Die dritte ist mir persönlich die wichtigste. Und an der Stelle gibt es natürlich jetzt auch eine Schnittmenge zu der Frage der Schulbücher. Wir haben ja jetzt erlebt, dass in skandinavischen Ländern, Dänemark, Schweden geht es sogar so weit, dass die Verwendung von digitalen Medien in bestimmten Bereichen verboten worden ist. Also der umgekehrte Prozess.
Und das müssen wir mal erklären, warum. Weil das waren ja die Vorreiter. Also das, was wir jetzt mit diesen iPad-Klassen erleben, das geht ja zurück auf die Erfahrung. Also weil, guck mal, die machen das und die sind ja digital ganz viel weiter. Und man muss ja sagen, wenn man jetzt über eine iPad-Klasse spricht, stellt man doch fest, viele Dinge, die sie eben erwähnen, sind da ja gewährleistet. Weil sie recherchieren im Netz, sie lernen dort mit Quellen umzugehen, sie sind eigentlich rein digital, sie haben nicht mehr veraltete Schulbücher, sondern alles, was sie haben, ist relativ neu, kann auch permanent erneuert werden und so weiter. Also an sich ist das ja eine ganz gute Idee gewesen, dachte man. Und jetzt aber auf einmal kommt aus Skandinavien, nein, wir lassen das wieder. Wie schaffen wir auch diese iPad-Klassen ab?
Ja, es gibt bisher noch keine nennenswerten Untersuchungen, die es möglich machen zu beurteilen, was die Vorteile und was die Nachteile der einen und anderen Verfahrensform sind. Dazu ist das jetzt zu frisch. Immerhin, Schweden hat jetzt sofort 60 Millionen, das ist ja ein kleines Land, das ist also viel Geld, aufgestellt, Schulbücher aus dem Boden zu stampfen für die Kinder. Das geht auch teilweise an die Verlage, damit die das machen. Und man muss sich fragen, was könnten die Gründe sein und das ein bisschen nebeneinander stellen. Für die Schulbücher, um das mal so zu sagen, spricht natürlich eins, dass sie qualitätsgeprüft sind. Es gibt keine Schulbücher, die nicht in einem Genehmigungsverfahren gewesen wären, sodass man sagt, ja, das soll sein, das darf in einer Schule gelesen werden, das können sie mit dem Netz ja nicht machen, das muss man nicht genehmigen, das ist einfach da. Mit anderen Worten, die Schulbücher sind auch didaktisch aufbereitet, dass ja nicht irgendwas hingeschrieben ist. Und wir haben die Garantie, dass vom fachwissenschaftlichen, nicht nur vom didaktischen, vom fachwissenschaftlichen Standpunkt aus, die Inhalte auch qualitätsgeprüft sind. Das ist ein großer Vorteil, den das Netz nicht bieten kann. Wohl kann es natürlich ein Angebot bieten, was speziell jetzt dafür gemacht ist, um meinetwegen schreiben oder lesen zu lernen. Das kann man auch einem Genehmigungsverfahren unterziehen. Ich erinnere daran, die Schule ist ein hoheitlicher Auftrag. Das ist staatliches Auftragshandeln. Da kann man nicht einfach machen, was man will, sondern es bedarf einer entsprechenden Kontrolle, und das ist auch wichtig. Das ist das erste Argument für Schulbücher. Das zweite ist, teilweise kann man es auch in digitaler Form machen.
Ich wollte gerade sagen, man kann doch diese Schulbücher, das ist, finde ich, gar kein Argument. Man kann doch sagen, okay, wir legen fest, welche Materialien man auf dem iPad nutzen kann, und das sind dann Apps, die zugelassen sind. Das kann man doch genau, ob man nun eine App macht oder ein Schulbuch auf Papier, ist doch egal.
Nee, das sehe ich nicht so. Also das eine ist natürlich, da haben Sie recht, soweit es sich um eigens für diesen Zweck hergestellte Lernmaterialien handelt, ja, das abzusprechen wäre einfach Unfug. Das iPad kann natürlich mehr leisten.
Natürlich.
Genau das ist natürlich die Versuchung, ohne irgendeinem Lehrer zu nahe zu treten. Es ist natürlich einfach zu sagen, so Kinder, heute sucht ihr mal bitte im Netz die Namen der Hauptstädte der wichtigsten asiatischen Staaten. Dann habe ich erst schon mal eine Erleichterung. Ich muss mich nicht vorbereiten. Das machen die dann. Also mit anderen Worten, es kann auch eine Entlastung sein, einen Unterricht so vorzubereiten, wie das im anderen Fall notwendig wäre. Im Umgang mit dem Schulbuch. Es gibt ja mehrere Argumente. Das nächste ist dieser Gesichtspunkt des Eigentums. Ein iPad kann natürlich auch Eigentum sein, aber ein Inhalt steht bei mir zu Hause. Das ist eine mentale Frage. Und natürlich kann ich auch im iPad nachgucken, wenn ich etwas vergessen habe, und muss das nicht im Schulbuch tun. Aber es ist eine andere Form der Aneignung. Das ist ein weicher Faktor, zugegeben, aber er ist da. Das dritte ist die Frage, ob beide Formen der Unterrichtsmaterialien zu derselben Form von Unterricht führen.
Genau, das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, oder?
Ja, das ist die entscheidende Frage. Also nehmen wir mal an, man hat Französischunterricht oder ist ja etwas egal, Und man ist ja bei den Schulbüchern eher geneigt, mit Lektionen zu arbeiten, wo bestimmte grammatische Elemente eingeführt werden oder bestimmte semantische Dinge, bestimmte Inhalte. Währenddessen bei dem digitalen Unterricht natürlich alles möglich ist. Hier sind Sie gebunden an diese Lektion, die dann gemacht werden muss. Hat aber einen großen Vorteil, und wir sehen das ja in Bezug auf manche Kompetenzen jetzt doch mit etwas anderen Augen, dass die Gleichtaktigkeit des Vorgehens im Unterricht nicht zu unterschätzen ist. Das muss nicht dazu führen, dass wie in China die Kinder gezwungen sind, alle gleichzeitig memorierte Dinge vorzusprechen, obwohl es komischerweise dafür offenbar auch positive Effekte gibt. Aber es gibt eine größere Form der Gebundenheit. Das Netz ist erstmal diffus. Also Ihr iPad-Beispiel, ja, wenn es im Grunde die Vorzüge des Schulbuches mit impliziert. Und wie immer ist es natürlich so, dass Mischformen das geeignete sind. Und dass zum Beispiel das iPad zu Differenzierungsformen verwendet werden kann, also Binnendifferenzierung des Unterrichts oder Ergänzungen.
Aber ich frage mich, warum machen die Schweden, da muss ja einen Grund haben dafür, warum machen die Schweden jetzt sozusagen die Rolle rückwärts?
Ja, das hat auch mit etwas zu tun, weswegen das eigentlich ursprünglich eingeführt worden ist. Das kann man am Beispiel Kanadas zeigen und der skandinavischen Länder. Kanada ist am extremsten. Man hat diese sehr starke Digitalisierung damals eingeführt wegen der geografischen Entfernung der Kinder zur Schule im Winter. Das war der eigentliche mit Didaktik zu tun. Das heißt, man konnte auf diese Weise interagieren mit den Kindern, die nicht in der Schule waren. Das heißt, Präsenz zu ersetzen durch Homelearning und auf diese Weise sozusagen mehr zu schaffen, als darauf zu warten, bis der Schnee wieder weg ist. Das hat in Skandinavien teilweise eine Rolle gespielt, aber nicht so gravierend. Aber es ist dann vergleichbar geworden. Denn diese Gründe fallen ja inzwischen alle weg. Ich meine nicht wegen des Klimawandels, sondern weil man natürlich trotzdem digital interagieren kann, obwohl man ein Schulbuch hat. Das wäre ja beides möglich. Es ist offenbar eine breite Bewegung in Schweden. Die Argumente sind, sind teilweise vielleicht auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen nostalgisch, aber die appellieren an die Überschaubarkeit von Lernprozessen, Einzäunung dessen, was in einer Einheit gemacht werden soll. Dafür spricht natürlich vieles. Im Übrigen natürlich auch die Prüfbarkeit. Wenn alles möglich ist und man im Netz alles Mögliche machen kann, dann wird die Überprüfbarkeit schwierig. Aber auch daran sieht man ja, reden wir jetzt eigentlich von Erstklässlern, die lesen und schreiben lernen.
Na, wir reden so ab Klasse 7, ne? Also in Deutschland redet man ab Klasse 7. Genau. Und da ist interessant, ich hab noch zwei andere Argumente gehört gegen diese sogenannten iPad-Klassen. Das erste Argument ist, das sagen dann natürlich Lehrer, die in diesen normalen Klassen, oder ich sagen, die iPad-Klassen sind alle deutlich unruhiger als die normalen Klassen. Das würde sich mit dem decken, was Sie gesagt haben, weil da ist so viel, man kann so viel entdecken. Das iPad steht auf dem Tisch, da ist immer ein Bildschirm, immer nur ein Klick weit entfernt, und theoretisch kann man sich dann auch wieder in den Weiten des Internets verlieren.
So ist es, und ein Computerspiel machen. Oder sonst was, das ist ja nicht überwachbar, sondern es diffundiert.
Also das ist das eine Argument gegen die iPad-Klassen. Das andere, das finde ich auch relevant, ist, naja, das iPad muss ja angeschafft werden. Und das wird dann von den Eltern natürlich verlangt. Und dann kostet so ein iPad in einer relativ einfachen Ausstattung mit so ein paar Dingen drauf so um die 700 Euro. Und dann sagen natürlich die Gegner der iPad-Klassen, also damit nehmt ihr wieder eine Art Selektion vor, die natürlich den nutzt, wo die Eltern sagen, ist doch gar kein Problem.
Ja, das kann man natürlich lösen, weil wir ja auch Schulbuchfreiheit hatten, als die Schulbücher noch im Mittelpunkt.
Aber eine andere Dimension, wenn jetzt plötzlich alle für 700 Euro, das möchte ich mal sehen, so eine Schule, die dann für 1000 Kinder 700 Euro sind, 700.000 Euro.
Finde ich vollkommen richtig, aber sie hatten ja Schulbücher für jedes Fach. Mhm. kommt dann schon ein bisschen mehr zusammen, so an die 100 Euro war da kein Kunststück, aber trotzdem, es gibt natürlich einen Unterschied. Andererseits sind die iPads ja nicht nach einem Jahr alt und müssen weggebaut werden, sondern sie können ja auch weiterverwendet werden. Das müsste man rechnen, da wäre ich jetzt vorsichtig, ob das ein schlagendes Argument ist, aber erstmal ist das viel Geld für Eltern, gar keine Frage.
Was macht man denn jetzt, wenn man Vater oder Mutter ist und der Sohn oder die Tochter möchte unbedingt in die iPad-Klasse und man selber ist ja älter und denkt, ich weiß nicht, du bist doch sowieso den ganzen Tag am Handy, du bist doch sowieso den ganzen Tag am Computer, muss es jetzt auch noch in der Schule sein? Ich finde, es ist ein Argument, aber auch nicht, aber was am Ende, wer entscheidet, wer soll das entscheiden? Das Kind, die Eltern, wer entscheidet das, in welche Klasse das Kind geht? Weil das Kind entscheidet auch, ob es Französisch oder Latein nimmt. Da mischt man sich als Eltern, man sagt dann vielleicht, denkt daran, Französisch ist eine Sprache, die von ein paar hundert Millionen Euro gesprochen, 100 Millionen Menschen gesprochen wird. Latein wird nicht gesprochen, hat aber andere Vorzüge. Wer muss das am Ende entscheiden?
Ich würde eine dritte Antwort geben. Es muss schleunigst beendet werden, diese Alternative aufzumachen. Das halte ich für einen Grundfehler, weil das ja eine Reihe von Konsequenzen hat. Die Kinder entwickeln sich dann ja, wenn das eine tatsächlich besser als das andere sein soll, inhaltlich auseinander. Wir haben aber am Ende, nehmen wir jetzt das Gymnasium an, ein vereinheitlichtes, noch nicht einheits-, aber vereinheitlichtes Abitur. Wie soll das denn gehen? Zweitens, es ist so, dass Mischformen immer die besseren Formen sind und solche Einseitigkeiten nicht zu empfehlen sind. Drittens stellt sich natürlich die Frage, ob das tatsächlich eine Entscheidung der Siebtklässler sein kann. Viertens würde ich sagen, es muss in der Schule eine Diskussion darüber stattfinden, warum man nicht hybride Formen wählt. Mit anderen Worten, eine Mischung aus iPad als Mittelpunkt und Schulbüchern auf der anderen Seite.
Die es, glaube ich, auch tatsächlich in den meisten Schulen ja gibt, weil natürlich die Kinder dann, es wäre auch absurd, wenn es eine Schule gäbe, wo zum Beispiel iPads oder Computer nicht eingesetzt werden würden. Aber Sie würden sagen, dass der Fehler ist dann zu betonen, das ist jetzt eine reine iPad-Klasse. Weil das natürlich, und das ist natürlich auch ganz klar, Sie haben recht, man weiß ja perspektivisch noch nicht, weil es keine Untersuchungen gibt, ist das Lernen da besser oder schlechter, aber im Zweifel wird dann entweder der in der iPad-Klasse sitzt oder der in der Nicht-iPad-Klasse sitzt, bevorteilt oder benachteiligt.
Richtig. Es gibt ein wichtiges Argument, was in Schweden eine Rolle gespielt hat. Es gibt Untersuchungen darüber, dass bei der Arbeit am iPad oder Computer, ist ja egal, Jugendliche dazu neigen, das, was ihnen auf dem Bildschirm erscheint, zu oberflächlich zu lesen und damit falsch zu lesen. Das heißt, sie nehmen gar nicht richtig wahr, was da steht, weil es flüchtig ist. Das ist bei Büchern offenbar nicht so, das Risiko so groß. Das sollte man nicht unterschätzen. Man darf aber andererseits natürlich jetzt auch nicht sozusagen in Maschinenstürmerei wechseln. Wenn man sich die Geschichte der Einführung von neuen Medien, sage ich jetzt mal, anschaut in der Pädagogik seit dem 18. Jahrhundert, so hat es immer solche Wellen gegeben von »Es kommt was dazu«. Das hat damit begonnen, dass man überhaupt die Schrift lernt. Das fanden die Obrigkeiten zunächst mal nicht lustig im 15., 16. Jahrhundert, weil die dann plötzlich die Bibel lesen können und sagen, anderes, als du sagst. Bücher lesen. Dann, dass am Ende des 19. Jahrhunderts, als Bücher billig wurden, da hat man in den Schulen gewarnt vor der Lesesucht. Und die Lehrer wollten darauf achten, dass nicht so viel gelesen wird. Dann gab es die nächste Phase, wo keine Comics gelesen werden sollen, die aus den USA nach dem Zweiten Weltkrieg kamen. Und dann eine nicht zu unterschätzende Debatte in den 50er Jahren gegen das Radio und in den 60er Jahren folgende gegen das Fernsehen. Immer neue Medien, aber immer wurde die Gefahr gesehen. Und das Gemeinsame der Angst vor den Kindern, die jetzt plötzlich mit diesen Medien konfrontiert sind, ist die, dass die nachwachsende Generation der eigenen überlegen ist, weil sie mit den Medien umgehen kann.
Und man natürlich die Kontrolle verliert, ne, weil man gar nicht genau weiß, was sie da machen, weil man es im Zweifel nicht versteht.
Genau, denn die Unterrichtsmaterialien sind auch ein Herrschaftsinstrument der Pädagogen, das muss man klar sehen.
Aber das spricht doch dafür, sich da ein bisschen auch so ein bisschen sich anzuhören, was die junge Generation eigentlich machen möchte, weil man es im Zweifel falsch beurteilt als ältere Generation.
Ja, unbedingt, unbedingt. Und im Übrigen muss man auch mit Experten darüber reden, die die Entwicklung an den Arbeitsplätzen etwas besser beurteilen können. Wir reden, und das ist das Problem, immer pauschal von Digitalisierung. Damit kann keiner was anfangen. Man muss sich ja überlegen, welche Kompetenzen führen zu einer digitalen Souveränität? Und damit nehme ich den Begriff nochmal auf. Zu einer digitalen Souveränität, die die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen Beruf ausüben kann, in adäquater Form steigt.
Und das Argument ist, dass die Kinder sowieso den ganzen Tag vor Computern hängen und so und in der Schule nicht, ist ja kein Argument, weil dann wäre die Schule irgendwann wirklichkeitsfremd, ne?
Was ist
und die Schule kann ja kein Schonraum sein, jetzt so, das wäre absurd.
Das ist richtig. Wichtig ist natürlich, dass, und wenn das bei Präsenzunterricht ist, ist das ja nicht so gefährlich, dass es Interaktion gibt.
Genau. Lieber Lenz, das war total interessant. Bis zum nächsten Mal.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if it wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.